Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm-Podcast. Zuletzt war ich zu Gast bei Timo in seinem gleichnamigen YouTube-Kanal Timo Bautzus. Timo selbst ist schon seit vielen Jahren in der Finanzszene unterwegs und hat bereits über 300 Interviews geführt. In unserem Gespräch ging es zu Beginn um meinen Weg bis hin zu unserer Auswanderung nach Thailand und wie ich für mich eine einfache, aber lukrative Investmentstrategie gefunden habe. Ich bin hier sehr pragmatisch und sehr fokussiert unterwegs. Gerade der rationale Ansatz hilft mir dabei, mehr sachlich und dadurch erfolgreich zu investieren. Zudem sprechen wir über einige interessante Aktien aus meinem Portfolio. Bei YouTube hat das Interview bereits eine überdurchschnittliche Reichweite erzielt. Ich wünsche dir nun viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Alex.
Mit einer Dividendenstrategie den Markt outperformen? Er sagt, ja, das geht, denn ich hab's geschafft. Und wie er das macht, das verrät uns heute Alex Fischer. Ich bin Timo und heute ist Alex Dividenden Fischer bei mir zu Gast. Den kennen sicherlich viele von euch von seinem Finanzblog, von seinem YouTube, seinem Instagram. Alex ist Einkommensinvestor, er verfolgt eine Dividendenstrategie. Sehr erfolgreich, nach eigenem Bekunden hat er seit 2015 19% pro Jahr Rendite erzielt. Also nicht nur allein mit Dividenden natürlich, da sind auch Kursgewinne mit dabei. Und wie er das macht, das wird er uns heute auf jeden Fall erläutern. Außerdem hat er noch ein paar Werte mitgebracht aus dem Goldbereich, aus dem Ölbereich und auch nochmal so zwei unbekanntere Werte, die in seinem Depot sehr, sehr gut performen. Und um welche Werte es sich handelt, das wird er uns auf jeden Fall hier exklusiv verraten. Und wenn das alles Themen sind, wo du sagst, super, interessiert mich, hat eine Relevanz für mich, dann sofort den Daumen nach oben bitte. Lasst ein bisschen Feedback da in den Kommentaren, sachlich, höflich natürlich. Und abonniert meinen Kanal, denn das ist wertvolle Unterstützung für mich. Und jetzt rein ins Gespräch mit Alex Dividenden Fischer. Hi Alex, schön, dass du da bist.
Ja, ich grüße dich, Timo, hier aus Thailand.
Ja, Grüße zurück. Und Alex, du bekommst auch meine berühmten 5 Stichworte am Anfang. Ich würde dich bitten, einfach nur in einem Satz assoziativ zu antworten, okay? Das erste Stichwort, Dividenden.
Ja, ich fokussiere mich auf Dividenden zu 100%.
Finanzielle Freiheit.
Definiert jeder anders. Ich habe sie für mich so zwischen 2014 und 2018 erreicht. Also mit im Alter von über 37 Jahren.
Asien?
Da wohne ich jetzt schon seit fast 5 Jahren und ich glaube, wir bleiben noch eine Weile hier am Schmelztiegel.
Ölaktien?
Wir machen 15% meines Depots aus und bringen mir verlässliche Dividenden.
Okay, und Finfluencer?
Ja, da soll es einige geben und ich hoffe nicht, auch wenn ich einer der Ersten seit 2009 bin, zählt man mich wahrscheinlich ebenso dazu.
Ja, genau, bei dem letzten Stichwort, da wollte ich genau damit anfangen, nämlich, also du betreibst seit 2009 deinen Finanzblog, also weit bevor es Aktien mit Kopf, Finanzfluss oder auch Mission Money gab. Und da ist meine Frage, was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, mit diesem Finanzblog zu starten?
Na, ich habe angefangen 1999 mit meiner ersten Webseite. Da ging es oft so um Affiliate und auch um Glücksspiele und habe da eigentlich gutes Geld verdient, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich mir Gedanken machen musste, wie ich mein Geld investiere. Ich habe das auch früher mit ETFs und so einen ganzen Kram gemacht oder Fonds gab es ja damals noch, ETFs waren ja da noch gar nicht und hatte da aber nicht so den Erfolg und habe dann einfach angefangen 2009 ein weiteres eher Online-Projekt zu starten. Das war mein eigentlicher Hintergedanke und habe dann meinen Finanzblog gestartet, ein Jahr nach Tim Schäfer oder ein halbes Jahr ungefähr und seitdem mache ich das. Der Fokus hat sich natürlich all die Jahre geändert. Früher ging es darum, um die Einnahmen zu steigern, Ausgaben zu senken, wie man so ein Depot strukturiert und heute habe ich mich praktisch ausschließlich der Dividendenstrategie verschrieben.
Also du bist leidenschaftlicher Investor, kann man das so sagen?
Ja, ich mache ja mittlerweile auch nichts anderes mehr. Da muss man schon ein bisschen Spaß bei mitbringen. Aber ja, es ist in der Tat so. Es gibt nicht viele Dinge, die sich täglich ändern, die man so intensiv verfolgen kann. Aber die Börse gehört zum Beispiel dazu. Ja, macht mir ungemein viel Spaß und ermöglicht mir auch das Leben, was wir heute leben.
Auf die Dividendenstrategie, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter ein. Ich bleibe mal ganz kurz noch bei dir, deiner Persönlichkeit und auch ganz kurz bei deinem Blog noch, weil der heißt ja Reich nach Plan. Und da hat sich mir die Frage gestellt, hast du eigentlich sozusagen auch so eine Art Plan verfolgt, um diesen Zustand, diesen Status der finanziellen Freiheit möglichst schnell zu erreichen? Oder wie war das bei dir?
Ja, also der Name, also Reich mit Plan ist der, der ist mir damals einfach eingefallen, weil ich einen Namen brauchte. Das Projekt war dann schon fertig, wollte starten und da ist mir halt nichts Besseres eingefallen. Also aus heutiger Sicht würde ich mir so einen Namen nicht mehr geben. Aber gut, Fuchs und Katze, die ganzen Namen sind ja auch alle schon vergeben. Deswegen bin ich momentan so eher als Dividendenalarm unterwegs. Ja, der Fokus war damals mit einer gewissen Strategie und einer Planung den Vermögensaufbau, wie den wahrscheinlich viele da draußen bei Instagram, bei YouTube verfolgen, irgendwie eine Struktur zu geben und ihn dann zu verfolgen. Und ich glaube, der größte Punkt am Anfang ist, einfach Cash in die Sache reinzubringen. Nicht mit 25 Euro da ewig zu warten, bis man in 500 Jahren irgendwas erreicht hat, sondern am Anfang ging es halt darum, Geld zu verdienen und das mit einer adäquaten Rendite irgendwie zu investieren. Und dann, ich sag mal so sechsstellige Beträge, die ersten 100.000, wenn man die im Depot hat, dann möchte man dann schon ein bisschen mehr rausholen. Und wenn du dann 1, 2, 3 Prozentpunkte mehr in der Performance rausholst, dann ist das schon ja ein ordentliches Zubrot, wo man sich vielleicht einen Nebenjob oder so dann irgendwann sparen kann.
Du bist ja mit deiner Familie nach Asien ausgewandert. Ich glaube, ihr wohnt in Thailand, wenn ich jetzt richtig liege. Und was hat euch denn dazu bewogen? Und ich schieße direkt eine Frage hinterher. Bedeutet finanzielle Freiheit, wenn man in Asien unterwegs ist, also bedeutet das einfach eine andere Summe, ohne dass du die jetzt konkret nennen musst, als wenn man jetzt hier in Deutschland lebt? Höchstwahrscheinlich ja, oder?
Absolut. Also wir wohnen natürlich in einem touristischen Gebiet, hier in Thailand auf Koh Phangan. Wenn ich auf dem Festland leben würde, hätte ich wahrscheinlich gar keine nennenswerten Kosten mehr. Koh Phangan ist jetzt schon ein bisschen teurer. Wir sind damals ursprünglich, haben wir Deutschland verlassen, 2018, weil wir eher reisen wollten. Wir wollten immer wieder überall sein. Also von mir aus in Bali, in Australien, in Europa. Und nach 3, 4 Monaten einfach weiterziehen. Das hat auch gut funktioniert, die ersten 2 Jahre. Und dann gab es ja diese verrückte Krankheit, wo man ja gar nicht mehr reisen durfte und alle möglichen Sachen. Und dann sind wir halt auf Koh Phangan geblieben. Und es war hier sehr human. Also so schlimm war es hier auf unserer Insel nicht mit Lockdowns und den ganzen Kram, was man hatte, Tests und Impfungen. Das war für uns sehr, sehr angenehm. Die Thais waren ja auch zufrieden und froh, wenn das Menschen da waren, die auch Geld da lassen, weil es gab ja praktisch keinen Tourismus mehr. Ja, und seitdem ist es hier unsere Base. Wir wohnen hier und verreisen trotzdem mehrmals im Jahr. Immer wenn unsere Tochter Ferien hat, verreisen wir. Und wir sind also immer noch irgendwie reisend. Aber ja, unsere Base, wir sind dann praktisch dann doch irgendwie ausgewandert. Wobei man hier in Thailand nicht so einwandert, wie man es in Deutschland einwandert. Ja, also man hat ja eine Immigration, kümmert sich um sein Visum. Und dann ist auch gut. Ja, ansonsten interessiert sich hier keiner wirklich für dich. Das ist dann in Deutschland schon anders. Und das Leben ist hier durchaus komfortabler. Ich sag mal, der Vorteil, den wir nutzen können, ist, der Begriff nennt sich Geo-Arbitrage. Wir verdienen in der teuren Welt unser Geld, in Euro, und können es im Thai-Baht in einer günstigen Welt ausgeben. Das macht schon sehr viel aus. Also unsere Fixkosten nur fürs Wohnen, ich würde sagen, die sind im unteren einstelligen Prozentbereich. Das wäre in Deutschland sicherlich ein hoher zweistelliger Bereich.
Jetzt bist du ja Dividendeninvestor und lebst auch von zum Teil von deinen Erträgen. Wie ist denn das da eigentlich mit der Steuer? Also du bist dann in Thailand wahrscheinlich steuerlich gemeldet, oder?
Genau, im Grunde muss man es so sehen, je nachdem, um welche Steuer es geht. Es gibt ja viele verschiedene Steuerarten, wo unterliegt man die und wo nicht. In Thailand ist es so, dass zum Beispiel Auslandseinkommen nicht versteuert werden muss. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Gleichzeitig gibt es gute Aufenthaltsgenehmigungsmöglichkeiten. Man kann also lange hier im Land bleiben und trotzdem im Ausland sein Geld verdienen. Also wirklich Steuern zahlen, sowas wie Einkommensteuer oder Unternehmenssteuern, muss ich eigentlich nur, wenn ich hier vor Ort einen Obststand aufmache oder sowas oder ein Hotel betreibe oder sowas. Ansonsten bin ich hier weiterhin eher sowas wie ein Tourist. Das wird sich vielleicht auch mal ändern, dass in Thailand irgendwelche Gesetze geändert werden, aber das wird immer irgendwie auf einem Level bleiben, der uns jetzt nicht wehtun wird, ja, sage ich mal. Und ansonsten kann man sich ganz normal, ich sag mal, einen Wohnsitz hier anschaffen. Den hast du dann auch im Papier. Und mit dem Papier kannst du ganz normal bei Brokern deinen Wohnsitz nachweisen. Und dann giltst du da offiziell als Thailänder oder in Thailand ansässig, sage ich mal so.
Wie verhält sich das mit der Quellensteuer?
Ja, ich zahle praktisch auf alle Länder, wo ich habe, Quellensteuer, ne, als Thailänder. Mhm. Ne, also thailändische Aktien haben zum Beispiel 10%, Singapur, England ist 0%, Deutschland ist für mich mit einem Hochsteuerland in dem Fall. Ich muss da auch 25-26% Steuern zahlen. In Amerika 15. Das heißt, deutsche Aktien sind in meinem Depot mittlerweile extrem untergewichtet, weil es für mich so ein bisschen weniger lukrativ ist. Ja, zahlen einen nur einmal im Jahr aus, dann wartest du 11 Monate, dann sagt der Vorstand, wir zahlen dann doch nicht. Das ist alles so ein bisschen ärgerlich manchmal. Und der Ertrag ist halt netto geringer, als wenn ich mich für irgendeine andere Aktie aus einem anderen Land entscheide. Ja, ansonsten Quellenbesteuerung ist die einzige Besteuerung, die es gibt. Es gibt keine Kursgewinnbesteuerung. Das hat schon deutlich Vorteile. Ja, muss man sich mal überlegen, wie viel Geld man sparen würde über die Jahre, was es für den eigenen Vermögensaufbau ausmachen würde, wenn man diese Möglichkeiten hat. Ja. Aber wie gesagt, wir sind nicht in Thailand nur wegen der Steuer. Das hat sich eben so ergeben. Das Wetter ist auch schön. Und hier in Asien, gerade in Südostasien, ist es eigentlich mit das einzige Land, wo wir längerfristig sein wollen. Also es gibt viele andere Länder, Singapur, Malaysia, Indonesien. Da möchten wir eigentlich nicht längerfristig wohnen. Wir fahren da gerne hin, urlaubsmäßig. Aber Thailand macht hier schon deutlich mehr Lebensqualität aus.
Braucht man da eigentlich dann auch die thailändische Sprache? Also ich meine, dass das hilft, das leuchtet mir total ein. Aber würde man jetzt eigentlich auch mit solidem Englisch da über die Runden kommen?
Also ich nenne es mal liebevoll Thai-Englisch. Ich kann jetzt auch keine Beispiele nennen, das würde ich mir noch zu Tode lachen. Das ist kein richtiges Englisch, was die hier sprechen. Das ist so ein Thai-Englisch. Die bemühen sich halt für die Touristen. Wir wohnen halt auch in einer Touristenzone, deswegen sprechen die ja auch alle Englisch. Deswegen ist es für uns auch kein Thema. Würde ich jetzt aufs Festland gehen, dann hätte ich sicherlich Probleme. Dort findet man ja teilweise Regionen, großenteils, die einfach kaum Englisch sprechen. Da gibt es dann auch wenig Touristen. Da hätten wir es dann schwieriger. Dann müsste man in der Tat die Sprache lernen. Aber hier, wo wir leben, brauchen wir das nicht.
Lass uns mal auf deine Anlagestrategie zu sprechen kommen. Also du hast eben schon gesagt, du setzt eigentlich zu 100% jetzt auf die Dividendenstrategie. Mhm. Und da drängt sich jetzt erstmal die Frage auf, was hältst du denn eigentlich von dem Begriff passives Einkommen? Passt der?
Ja gut, passiv, ne? Ist ja so ein Buzzword mittlerweile, genauso wie finanzielle Freiheit. Man muss es immer genau definieren. Also passiv heißt für mich nicht, dass ich nichts tun muss. Ja? Passiv heißt für mich, dass ich etwas tun muss und überdurchschnittlich viel Ertrag bekomme für das, was ich tue. Also praktisch, wenn du jetzt Manager bist und sagst, du hast eine Stunde und von 5.000 Euro, dann ist es für mich fast schon passiv, außer er muss 80 Stunden dafür in der Woche arbeiten. Also ich mache verhältnismäßig wenig und erhalte dafür einen sehr hohen Ertrag. Das heißt, die Dividenden müssen gehegt und gepflegt werden, wie so ein Olivenbaum oder ein Obstbaum. Dann kannst du regelmäßig dort ernten. Deswegen passives Einkommen, ja, würde ich machen. Wir verdienen mehr und mit wenig Aufwand, als wir zum Leben brauchen. Das ist sehr angenehm, ja.
Wie investierst du denn dein Geld? Hast du da so ein bestimmtes System, wie du da vorgehst, dass du immer wieder was reingibst ins Depot oder verkonsumierst du dann die kompletten Dividenden oder reinvestierst du das Geld? Also hast du da so eine Art System?
Also im Moment sind wir in einer glücklichen Lage, dass ich ja weiterhin meine Online-Projekte habe oder auch meinen Finanzblog. Das heißt, ich habe dort ganz normalen Gehalt, was ich mir auszahle, von dem leben wir. Das heißt, ich muss die Dividenden überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Aber wenn mir jetzt einer morgen mein Business wegnehmen würde, dann könnten wir ganz normal von den Dividenden leben und könnten dennoch weiterhin einen Teil investieren. Das heißt, bei uns gibt es zwei Kreisläufe. Ich habe mein Einkommen, kann das ganz normal hernehmen und die Dividenden bleiben einfach im Depot und werden dann einfach, je nachdem, wann ich der Meinung bin, wieder reinvestiert. Und ich habe mir da so eine Art Ampelsystem aufgebaut. Einmal beobachte ich den Markt allgemein, den Markt der fast 500 oder über 500 Dividendenaktien, die wir beobachten, also sowas wie S&P Dividend würde ich ihn mal nennen, ja, nur halt, oder MSCI World Dividend, so würde ich ihn vielleicht nennen. Und wenn dort die Masse oder die Mehrheit der Aktien eher günstig ist, dann geht die Ampel bei uns auf grün. Das ist bei normalen Anlegern so, wenn in der Tagesschau alles blutrot ist. Ja, dann ist bei uns eher grün, das ist ganz angenehm, dann tut es auch nicht so den Augen weh. Und bei den einzelnen Aktien ist es dann genauso. Ich habe dann auch ein Ampelsystem, was mir sagt, welche Aktien sind denn jetzt grün? Also du hast, der Markt ist grün, die Aktien sind grün und es ist dann praktisch die Kaufphase. Und wenn eine Aktie ein Kaufsignal generiert oder ich sag mal vielleicht besser formuliert ein Unterbewertungssignal, dann dann kümmere ich mich darum. Dann ploppt eine Aktie auf in einer bestimmten Marktphase und dann gucke ich mir die erst an. Das heißt, eine Aktie muss erstmal von 100 Euro vielleicht auf 50 oder 60 fallen, damit sie überhaupt erstmal günstig wird. Und dann erscheint sie bei mir auf dem Schirm und dann konzentriere ich mich drauf, ob ich die für 50 oder 45 oder wo auch immer dann kaufe. Ja, und der Fokus liegt bei mir in der Tat zu 100% auf Aktien, weil ich glaube, ich kann alles, alle Themen, die man abbilden kann, kann ich mit Aktien abbilden. Ja, also ich brauche keine Geldmarktfonds, ich brauche keine Anleihen, ich brauche whatever. Also man kann alles abbilden, nur mit Dividendenaktien selbst. Edelmetall, Minen, Zahlen, Dividenden. Ja, also es ist möglich, nur auf Dividendenaktien zu setzen.
Also das heißt, Dividenden, die erstmal aus dem Depot rausfließen, die würdest du jetzt erstmal auf dem Verrechnungskonto ansammeln und nicht unbedingt irgendwo in den Geldmarkt, ETF oder sowas stecken, sondern die bleiben erstmal da und wenn dein Ampelsystem sagt grün, dann nimmst du einen Batzen und schiebst das wieder in einzelne Werte rein, oder?
Genau, also es gibt ja so die Phasen von grün, gelb und rot, wie so eine Ampel. Wirklich grün, wirklich günstig ist der Markt nur in 10% seiner Zeit. Also nimmst du jetzt 10 Jahre, dann kannst du sagen, in 10% dieser Börsenzeit ist er eigentlich nur günstig. Nicht am Stück, ne? Da mal einen Monat, da mal 3 Monate und so weiter. Das heißt, in 90% der Zeit würde ich ja eigentlich nur neutral, also zu einer neutralen Bewertung oder eher teuer investieren. Deswegen versuche ich mich da in der Tat zurückzuhalten. Ich kaufe punktuell immer wieder mal Aktien, die günstig sind, während der Markt zum Beispiel neutral ist. Das kann man auch machen. Aber ja, den Batzen, den du gerade angesprochen hast, den versuche ich in der Tat bei Grün-Grün, also bei günstigem Markt, in günstige Aktien zu investieren. Und das heißt, eigentlich sammle ich immer nur Cash, ob nun aus dem Business oder aus den Dividenden. Und mein Broker verzinst es ja, ist ja gut, in den letzten Jahren gab es ja keine Zinsen. Mittlerweile ist es ja, muss man ja keine Schweißperle mehr kriegen, wenn man Cash hat, sondern kann es auch mal liegen lassen, so 3,5% wird ja dann auch ein bisschen verzinst, ist ja fast wie eine Dividende, ne?
Welches KPI liegt denn da zugrunde, was du für dein Ampelsystem heranziehst? Oder sind das mehrere KPIs? Also gehst du von so einem historischen Schnitt im KGV aus und wenn eine Unterbewertung beim KGV, also im historischen Schnitt da ist, dann schiebst du Geld rein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Na, es ist nicht eine Bewertungskennziffer, sondern es sind ja verschiedene. Man kann ja je nachdem, was für Unternehmen man betrachtet, sind ja unterschiedliche Kennzahlen interessant. Ich versuche praktisch Auffälligkeiten zu finden bei verschiedenen Kennzahlen, bei der die Aktie in der Vergangenheit günstig war und auch einen Tiefpunkt dargestellt hat. Das kann jetzt bei einer Aktie ein KGV in Verbindung mit einer anderen Kennzahl sein, ja. Und so versuche ich so gewisse Paare zu finden und dann lege ich mir das praktisch hin und wenn dieses Setup wieder auftaucht, dann geht meine Aktie da oder dann erhält eine Aktie praktisch ein grünes Signal. Das, diese Signalschwellen, sage ich mal, sind halt bei jeder Aktie woanders und beruhen auf anderen Kennzahlen mitunter. Natürlich, ein KGV ist bei vielen ist ein KGV mit dabei, aber bei manchen Aktien zeigt sich dort einfach keine gewisse Regelmäßigkeit oder Konstanz. Da muss man eben andere Werte herziehen. Und das ist auch keine Strategie, die 100% funktioniert, aber ich bin mit diesem 80-20 Pareto-Prinzip, fahre ich damit ganz gut, dass in der Tat von 10 Werten, die diese Signale ausgespuckt werden, in der Tat dann die Werte wirklich, sagen wir mal 80% dann auch wirklich günstig sind. Bei anderen Werten muss man sagen, wenn sich zum Beispiel der Gewinn ja bei einem Unternehmen halbiert und der Aktienkurs auch, dann bleibt die Bewertung gleich. Ja, also nur weil der Aktienkurs sich halbiert, ist die Aktie jetzt nicht günstig geworden, wenn der Gewinn sich zum Beispiel auch halbiert hat. Das muss man natürlich bei solchen Sachen immer berücksichtigen. Ah ja, aber diese 80%, ich glaube, da findet man immer wieder gute Aktien, vor allem in diesen Marktphasen. Wenn der Markt allgemein nach unten geht, dann hat es ja oft nichts nur mit den Unternehmen zu tun, sondern dann werfen ja Anleger aus Angst einfach ihre Aktien weg. Und das führt eben dazu, dass Aktien irrational im Kurs verlieren. Das heißt, der Gewinn bleibt einigermaßen stabil. Zum Beispiel in Covid gab es einige Werte, die haben beim Gewinn gar nicht viel verloren. Ja, so ich sag mal, Donald Procter & Gamble zum Beispiel oder andere Unternehmen, die konnten sehr solide weiter ihre Geschäfte nachgehen, aber die Aktienkurse gingen in den Keller. Das heißt, auf einmal waren die Aktien mega günstig. Man musste halt nur noch abschätzen, können die ihr Geschäft so fortführen oder bricht es jetzt morgen komplett weg? Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, bei 80% herauszufinden, handelt es sich um eine wirkliche Unterbewertung oder ist es einfach nur eine Darstellung, ja, von dem schlechten Geschäftsverlauf?
Sind das denn rein fundamentale Kriterien, die du dann anlegst, oder benutzt du auch technische Indikatoren?
Nein, das sind in der Regel nur fundamentale Sachen. Wenn ich sie mir dann anschaue und zu der Erkenntnis komme, okay, hier ist wirklich eine Unterbewertung gegeben, die Aktie ist wirklich günstig, die Aussichten sehen auch einigermaßen gut aus oder bieten ein gewisses Potenzial und vor allem, was mir wichtig ist, die Dividende muss einigermaßen sicher sein. Also wenn ein Unternehmen sagt, ich höre mal auf mit der Dividendenerhöhung, ist es für mich okay. Wenn sie sagen, wir müssen sie ein bisschen reduzieren, ist für mich auch okay. Wenn die natürlich komplett wegbricht oder halbiert werden muss, ja, dann ist es auch langweilig, dann macht es auch keinen Sinn. Also ein solider Ertrag ist mir auch wichtig. Und denke ich mir, muss ich ja noch den Punkt finden, kaufe ich sie jetzt oder warte ich vielleicht noch, ob sie 3 oder 5 Euro verliert. Da sind dann so charttechnische Merkmale wichtig. Aber das mache ich dann eher final, wenn ich schon der Meinung bin, ich kaufe die jetzt, dann lege ich mir entweder einen Kursalarm oder ich kaufe die direkt oder arbeite mit Limits oder so. Aber das mache ich eher dann, wo die Entscheidung schon gefallen ist, sozusagen.
Es ist irgendwie witzig, weil du bist irgendwie vom Ansatz her ein aktiver Investor, aber der voll auf passives Einkommen setzt. So kann man das so, glaube ich, in einem Satz zusammenfassen, oder?
Ja, ich brauche ja irgendwie Einkommen. Zum einen, weil ich ja keine richtigen, bin ja kein Angestellter mehr, habe ja keinen Job. Ich kann ja hier in Thailand nicht beim 7-Eleven arbeiten. Das ist jetzt nicht so mein Anspruch. Das heißt, ich brauche einen gewissen Cashflow. Wir wollen in Urlaub fahren, wir wollen unser Leben genießen. Ich möchte da nicht immer vor der Frage stehen, verkaufe ich jetzt ein ETF, verkaufe ich jetzt Anteile von meinen Aktien? Die Frage habe ich überhaupt nicht, sondern das Cash kommt immer wieder rein und es wächst auch mit den Jahren. Und ich kann dann einfach entscheiden, welche Anteile nehme ich für was. Das ist für mich ziemlich einfach. Ich würde mich da deutlich schwerer tun, wenn ich jetzt hier in einer selbst gekauften Villa wohnen würde, die irgendwie 1 Million Euro kostet und ich aber keinen Cashflow habe. Ja, da kannst du ja nicht ein Stück vom Keller verkaufen, sondern man muss irgendwie dann doch wieder beim 7-Eleven arbeiten.
Wie viel Rendite machst du denn mit dieser Strategie, also so über einen längeren Zeitraum? Kannst du da so einen Durchschnittswert nennen?
Na, ich habe 2015 meine Strategie gelauncht und seitdem bin ich durchschnittlich bei 19%, wovon ungefähr, also momentan 3,8 oder 4% im Schnitt sind die Dividendenerträge. Aber auf 19% komme ich ungefähr seit, wie viel sind es jetzt, 9 Jahre. Das finde ich durchaus okay. Ich habe natürlich die Milliarden.
Als der Nasdaq. Ist ja, läuft hier
genau, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, der Nasdaq und auch der S&P haben in den letzten Jahren gut aufgeholt. Die erreichen durchschnittlich ähnliche Werte, vielleicht sogar einen Tick drüber. Die letzten 2 Jahre waren da durchaus, 3 Jahre waren schon sehr gut. Das Problem bei diesen Werten ist, es bringt mir nichts, mich mit diesen Werten zu vergleichen, weil sie eben nicht ertragsorientiert sind. Ich weiß nicht, der Nasdaq hat eine Dividendenrendite von 0, irgendwas. Der S&P von 1,6. Selbst der MSCI World wurde mir letztens geschrieben, warum ich habe in diesem Jahr zum Beispiel im laufenden Jahr bis jetzt nur 9% geschafft, was für mich auch okay ist. Mein Anspruch ist ja nicht immer der Beste zu sein, sondern der Durchschnittswert über die Jahre muss einfach hoch sein. Und 9% und der MSCI World hat 20%. Das ist schön und gut. Vergleiche ich aber seit Start meiner Strategie bin ich bei 19 und der MSCI World bei 11. Also ja, in diesem Jahr ist der MSCI World besser, hat aber einen deutlich geringeren Ertrag. Das heißt, ich erziele mit meiner Strategie neben hohen durchschnittlichen Werten auch hohe Ertragsrenditen. Die sind mir ja auch wichtig. Also sonst könnte ich mir ja nur LVMH ins Depot legen mit 0,8 Dividende und dann bringt mir ja irgendwie nicht so viel.
Wie kommt denn das, dass du sozusagen auch nochmal so ein Renditeturbo da mit drin hast? Das bedeutet wahrscheinlich, dass du irgendwie höchstwahrscheinlich entweder bestimmte Regionen zum Teil auch mal mit übergewichtest oder dass du auch eine Small-Cap-Prämie mit drin hast, oder?
Nee, gar nicht. Ich habe eigentlich nur große Werte im Depot. Also ich glaube, das kleinste ist so vielleicht so eine SIX so mit 4 Milliarden. Das ist eher ein kleiner Wert oder vielleicht ein regionaler US-Stromanbieter. Ansonsten habe ich nur große Werte im Depot, zweistellige Milliardengewichtung oder höher. Ich glaube, der Punkt ist ganz einfach. Ich hatte ja vorhin gesagt, der Markt ist nur in 10% der Zeit günstig. Das kann man sagen, also sind es Aktien auch. Also eine Procter & Gamble ist nicht immer günstig, sondern nur manchmal. Das Problem ist, die meisten Menschen interessieren sich nur für Aktienkurse und nicht so für die Bewertung oder haben auch nicht die Geduld zu warten, bis eine gewisse Aktie günstig ist. Man sagt ja eigentlich, im Einkauf liegt der Gewinn, aber es achtet irgendwie kaum einer auf den Einkauf, sondern den Menschen ist oft wichtig, dass das Geld, was auf dem Konto liegt, investiert wird. Weil nur investiertes Geld kann dem Zinseszins folgen und Rendite erzielen. Das Problem ist, durch Sparpläne zum Beispiel oder durch dauerhaftes, stets und ständiges Investieren, kaufst du dir Anteile, die nicht günstig sind. Die müssen nicht zwingend teuer sein. aber sie sind vielleicht günstig. Nicht günstig, Entschuldigung, neutral. Also neutral ist für mich auch so, weißt du, ja gut, das drängt sich jetzt auch nicht auf, warum soll ich die jetzt kaufen? Und dadurch, dass mein Fokus auf günstig liegt, muss ich halt oft warten. Und auch wenn ich dann einen Großteil meines Cash nicht investiere, erziele ich komischerweise doch dann solche Überrenditen. Also das überrascht mich manchmal selber. Das klappt, wie gesagt, nicht jedes Jahr, aber dafür habe ich dann Phasen, wo andere investieren. Das heißt, wenn du 100% investiert bist in einer Phase, wo mein System sagt, der Markt ist jetzt teuer, das war zum Beispiel 2021 der Fall, wenn der Markt dann wie so ein Gummiband wieder zurückkommt in die Neutralität, dann gehst du mit 100% deiner Assets in den Rückwärtsgang und musst erstmal die Verluste. Ich mache das zum Beispiel nur mit 70% meines Portfolios, weil ich 30% Cash habe. Die liegen erstmal ganz ruhig, da ändert sich ja nichts. Und das ist alleine schon dieser Unterschied von der investierten Position, macht sich dann natürlich bemerkbar. Umgekehrt mache ich es jetzt auch so in einer wirklich, ich sag mal, intensiven Kaufphase, einem Markt, der wirklich selten günstig ist. Covid ist zum Beispiel gewesen. Will jetzt wahrscheinlich keiner hören, aber dann mache ich, ich sage dann mal, ich mache das so wie Warren Buffett, ich investiere dann auch mit Fremdkapital. Ja? Also wenn der Markt wirklich am Boden ist und ich investiert habe, dann sammle ich auch, versuche ich Dividendenperlen mit Fremdkapital einzusammeln. Keine hohe Gewichtung, ich orientiere mich da eher so an meinem eigenen Cashflow. Also wie viel Cashflow kannst du in 12 Monaten generieren? Und diesen Wert nehme ich praktisch und investiere mit Fremdkapital. Soll jetzt hier keine Empfehlung sein, aber ich mache das so, über die Jahre hatte ich das bewährt. Das heißt, ich habe im Abschwung des Marktes geringeres Risiko, weniger Skin in the Game, und wenn der Markt wirklich günstig ist, kann ich deutlich mehr einkaufen, als es vielleicht ein normaler Anleger macht. Ja? Der sagt, okay, ich habe 4% Cash, und dann hörst du ja die Leute sagen, ach Mensch, jetzt wo der Markt so eingebrochen ist, jetzt hätte ich doch mehr Geld. Ja, ich habe dann immer mehr Geld und kann dann mehr Aktien kaufen.
Sag mal, wie kriegst du das hin, dass du dann nicht manchmal in diese FOMO-Falle tappst, also dass du wirklich diszipliniert dich immer an dein Ampelsystem hältst, weil es ist ja mittlerweile so, auch getriggert durch Social Media, dass man immer mehr sozusagen, also ich sag's jetzt mal wirklich salopp, immer auch so diese Schwanzvergleiche hat, also schlägt der überhaupt den Markt und ja, da bist du jetzt nicht dabei, irgendwie Nvidia nicht mitgemacht, da bist du ein Trottel, so ungefähr. Und also wie kriegst du das hin, dass du dann so diszipliniert bist? Und das Zweite, dein Ampelsystem, was sagt denn das jetzt gerade für 2024? Sind wir gerade teuer?
Machen wir die Frage mal gleich zuerst. Im Moment sind wir neutral bewertet. Also es gibt ja die Skala von 0 bis 100 Punkten. Alles, was unter 30 ist, definieren wir bei uns als günstig. Alles, was über 70 ist, ist bei uns teuer. Und 50 ist so die neutrale Mitte. Und wir stehen, glaube ich, bei 44, 43. Also das ist ziemlich neutral, da mache ich gerade gar nichts. Also punktuell gibt es natürlich immer Werte, wo du sagst, okay, was ist denn da los? Ne, Nestle ist zum Beispiel so ein Wert, ne, der Markt ist neutral und Nestle denkst du dir am Mehrjahrestief. Ja, das sind so Werte, die kann man sich mal angucken und sich mit denen beschäftigen. Aber in der Phase halte ich mein Cash zusammen. Also das heißt, es kommt über die Monate gesehen mehr rein, als ich dann doch investiere. So, und das andere, das mit der FOMO, ich muss sagen, ich bin jetzt bald 50. Also ich bin jetzt nicht mehr 22 und Verfallung nach FOMO. Ich mache das seit vielen Jahren. Ich habe da einfach, also ich weiß nicht, mein System ist so rational aufgestellt, wenn da eine Ampel angeht und sagt ja oder nein oder rot oder grün, dann sage ich, ja gut, ich habe mir das extra so konstruiert, damit ich eben nicht ins emotionale Handeln komme. Also da vertraue ich einfach auf die Erfahrung und mein System. Und weil du vorhin Finfluencer angesprochen hast, es ist oft so, dann hatte ich so irgendwie eine Aktie, denk mir so, ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel zum Beispiel, ich bespreche jetzt gerade bei Mitgliedern die Procter & Gamble Aktie, die steht jetzt nämlich an der Schwelle, ich sag mal, zu rot. Ja, das kann jetzt noch ein paar Euro nach oben gehen und dann ist die teuer. Da mache ich mir Gedanken, was mache ich denn jetzt mit so einer Aktie? Und jetzt gestern sehe ich gerade bei Instagram, hat ein Kollege, ich habe Procter & Gamble gekauft. Aber ohne irgendeinen Hinweis. Also da stand jetzt nicht, die machen tolle Zahncreme oder haben tolle Rasierer. Das ist ja alles nebensächlich, ja. Sondern da muss ja stehen, die ist unterbewertet. Oder warum kauft er eine Aktie, die bei mir überbewertet, also die teuer ist, also die rot ist. Und das ist eben der Punkt, wenn Finfluencer Aktien kaufen oder verkaufen, gerade beim Kauf, dann bin ich immer vorsichtig, weil der Markt agiert viel zu früh. Oder nicht der Markt, die Anleger. Das heißt, eine Aktie fällt 30% und dann sagen schon die Ersten, ja gut, 30% vom Hoch verloren, jetzt rein. Und dann habe ich schon mal so, naja, wenn alle jetzt reingehen, und dann nee, dann lasse ich es lieber und dann warte ich lieber auf 50% oder bis eben mein Signal angeht. Oft ist ja so, die Aktie ist dann immer noch neutral bewertet. Und das hilft mir eigentlich extrem rational zu handeln. Ich meine, ich habe ja noch andere Sachen zu tun. Ich kann nicht den ganzen Tag zitternd vorm Computer sitzen. Ja, wir gehen ja auch mal an den Strand oder so oder am Pool. Ich habe auch nicht viel Zeit. Man muss wirklich Zeit sinnvoll nutzen. Und dann nehme ich die Liste, gucke darauf und gucke mir den Markt an. Und das hat eben funktioniert und darauf vertraue ich einfach.
Also der Spruch hat auf jeden Fall Meme-Potenzial. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit hier vor zitternden Bildschirm zu sitzen. Ich muss ja auch mal an den Strand.
Also pass auf, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ja? Ich habe ja ein gewisses Aktienvolumen. Wenn ich da 1 oder 2% irgendwie rausholen kann, dann gehen andere dafür schon echt viel und lange arbeiten und hart arbeiten. Es gibt aber Menschen da draußen, die haben 12.000 Euro und sitzen gefühlt 3 Stunden, 4 Stunden am Tag vorm Rechner. Ja, dann sage ich, du, geh raus, such dir einen Nebenjob, mach dir ein Side-Business, whatever. Und wenn du mal sechsstellig bist, also bis dahin kannst du auch von mir aus mit Sparplänen und mit ETFs arbeiten, spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil ob nun 7, 8 oder 10%, spielt bei 13.000 Euro einfach gar keine Rolle. Ja, bei 10% sind es 1.300 Euro im Jahr. Rechne mal an, das sind 100 Euro im Monat. Da kriegst du bei McDonald's 550, wenn du auf Nebenjob machst. Also es geht, glaube ich, am Anfang wirklich darum, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Und ab sechsstellig, vielleicht ab 150.000 Euro, kannst du versuchen, mit aktiver Anlagestrategie wirklich Prozentepunkte extra rauszuholen. Also aus 8 machst du vielleicht dann 10, weil du eben weniger ETFs gewichtest und vielleicht auf Unterbewertung achtest. Und dann machen die bei 150.000 2% schon aufs Jahr gesehen deutlich mehr Gewinn aus. Und dann lohnt es sich auch mal, vor dem Rechner zu sitzen, 2 Stunden. Ne? So meine Meinung.
Ja, Alex, also ich stelle jetzt noch eine letzte Frage zu deiner Strategie. Du hast eben schon von ETFs gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum pickst du eigentlich Einzelaktien und machst das nicht über ETFs, weil da gibt es ja auch Quartalsausschütter?
Also zum einen ist der Ertrag bei ETFs deutlich geringer als mein Durchschnittsertrag, den ich mit meinem Depot erziele. Und zum anderen, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, würde ich mich damit langfristig gesehen dem Potenzial meiner Performance verschließen. Ja, es gibt gewisse ETFs, die erzielen in bestimmten Jahren bessere Performance als mein Depot, aber unterm Strich es ist schwierig. Ich müsste mich praktisch jetzt im Januar entscheiden, welcher ETF, welche Region, welcher Index wird denn im nächsten Jahr outperformen. Könnte der MSCI Vietnam sein, es könnte der S&P sein, könnte was auch immer. Ich weiß es eben nicht. Im Nachhinein weiß man es leider immer erst. Das heißt, ich würde am Ende, wie jeder andere auch, ein Portfolio aus verschiedenen ETFs nehmen. Bisschen Emerging Markets, S&P, was weiß ich noch, was alles dazugehört. Und würde dann am Ende durch diesen Mix eine Mixrendite kriegen. Und die ist leider fernab von dem, was der S&P dieses Jahr geschafft hat. Und dann bin ich am Ende wieder bei irgendwo durchschnittlichen 11-13%, vielleicht, wenn man gut gewählt hat. Ja, und wie gesagt, der Ertrag ist bei den meisten ETFs, Index und Fonds und alles auch deutlich geringer. Nö, ich erwarte durchaus höhere Renditen. Ich gebe mich mit 15% auch zufrieden. Im Moment ist es halt im Schnitt 19%, auch wenn dieses Jahr nur 9% bis heute abgeliefert ist. Aber gut, ich habe auch Jahre gehabt, wo 30% und 50% war. Also der Durchschnitt macht es dann schon aus.
Dann lass uns mal konkret über ein paar Aktien sprechen. Lass uns mal mit den Goldaktien anfangen. Was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen der Rio Tinto und der Franco Nevada? Also für alle, die das jetzt noch nicht so wissen.
Es gibt ja Minenwerte, die sich auf bestimmte Metalle konzentrieren. Franco Nevada ist zum Beispiel ein Streamer, also ist kein, ich sag mal, die graben jetzt nicht zwingend im Boden und haben ihre eigenen Minen, sondern das ist ein Beteiligungsunternehmen, die sich an verschiedenen Minen beteiligen, die sind Geldgeber und erhalten dafür dann Lizenzgebühren, Royalties und also Prozente vom Verkauf. Das ist sehr lukrativ und Franco Nevada hat auch, wenn ich mich recht erinnere, gut 20% Öl- und Gasanteil. Also sie machen nicht nur Gold und Silber und deswegen muss man die schon unterscheiden. Man könnte vielleicht sagen, Rio Tinto und BHP sind so Industriemetalle. Ne? Wenn die Nachfrage groß ist, Konjunkturaufschwung, dann brauchen alle Stahl und den ganzen Kram. Und wenn der Goldpreis hausiert, dann profitieren natürlich Unternehmen wie Franco Nevada oder auch Royal Gold. Der Vorteil für mich, auch wenn es Minenwerte sind, sind zum einen die größten Minenwerte in der Branche, nicht irgendwelche Penny-Stocks aus Kanada, die keiner kannte, die in allen möglichen Börsenbriefen als Kursraketen verkauft werden. Es sind wirklich große, milliardenschwere Unternehmen. Und kurioserweise zahlen die sogar Dividende. Also ich könnte in Gold investieren oder in Silber und würde Dividende bekommen. Also das glaubt man ja manchmal gar nicht, ne? Weil Gold zahlt ja eigentlich keine Zinsen, aber Dividende. Und ja, Royal Gold habe ich auch noch im Depot. Die sind jetzt demnächst sogar Dividendenaristokrat. Kann man sich auch nicht vorstellen, oder?
Ja, Alex, du hast eben schon angesprochen, dass du 15% in Ölwerten investiert hast. Also wer ist denn da so alles dabei und warum so ein Riesenpaket in Öl?
Ja, das hat sich über die Jahre so ergeben, weil ich natürlich auch in den schwächeren Öljahren, das war unter anderem in Covid, da gab es ja kein Öl mehr, brauchte ja niemand mehr Öl. Da gab es die Aktien für nichts zu kaufen. Und auch 2014, 15 waren gute Zeit. Und da hat sich das Portfolio einfach über die Jahre so angewachsen. Der Punkt ist, 2014 in der Ölkrise haben die Unternehmen angefangen zu sagen, wir brauchen keine Ölpreise von 120. Oder umgekehrt, sie brauchten damals noch Ölpreise von $120, damit sie für $80 überhaupt über $80 in den Gewinn kommen. Und das haben sie über die Jahre jetzt versucht zu verbessern. Ich glaube, BP, der CEO, nicht der neue, sondern der davor, hat mal gesagt, alles, was über $30 ist beim Öl, da machen sie Gewinn. Also die konnten praktisch die Einstiegshürde für die Gewinne extrem senken. Das heißt, die Ölkonzerne können heute bei $70 bis $80 vergleichsweise mehr Gewinn erzielen als damals, wo Öl bei $120 steht. Und es ist, glaube ich, auch für die Wirtschaft viel besser und kalkulierbarer, mit adäquaten Ölpreisen zu rechnen. Wir brauchen keine exorbitanten Ölpreise wie $200, dann wird alles abgewürgt. Dann macht natürlich auch kein Ölkonzern mehr Gewinn, weil dann keiner mehr Öl verbraucht. Und das hat eben in den Jahren dazu geführt, dass ich dort gute Renditen erzielen konnte, beim Ertrag in erster Linie. Also die Erträge sind schon sehr hoch durch Aktienrückkäufe, auch durch die hohen Dividenden, die dort gezahlt werden. Und beim Kursgewinn, ich glaube eine BP oder eine Shell, sagen wir mal, hat glaube ich $10 gekostet oder 10 Euro in Covid. Ich glaube, die haben sich schon verdreifacht. Also die kosten jetzt 32 Euro oder so. Also es hat sich schon irgendwie gelohnt. Und natürlich, meine ursprüngliche Position war natürlich deutlich kleiner damals. Aber wenn sich solche Werte dann mehr als verdoppeln oder verdreifachen, dann wird automatisch der Anteil im Depot immer höher. Und es gibt im Moment einfach keinen Grund, die zu verkaufen, weil die Aussichten sind weiterhin gut. Ich habe letztens zum Beispiel Chevron mal besprochen. Das ist ein Wert, der sich den Aktionären verschrieben hat. Die wollen weiter die Dividende anheben, Aktienrückkäufe tätigen. Aber der Aktienkurs, der hängt ein bisschen durch aufgrund der Übernahme von Hess. Da gibt es wohl noch regularische Schwierigkeiten. Das soll erst im nächsten Jahr irgendwie gelöst werden können. Ja gut, dann wäre das ein Wert. Den könnte man sich dann auch nochmal ins Depot legen. Aber ansonsten, ja, habe ich dort schon genug. Mein gesamter Rohstoffanteil im Depot ist mittlerweile bei 40%, was natürlich auch bei durch Gold und Silber, durch die Entwicklung der letzten Monate auch noch beflügelt wurde. Aber wir befinden uns in einem Rohstoffzyklus. Deswegen kann ich da im Moment auch nichts verkaufen, weil das, was dort erwartet wird, von welchen, wie heißen sie, die Leute, die ganzen Weltuntergangsszenarien philosophieren, ganz so schlimm sehe ich es jetzt nicht. Aber ja, ein Rohstoffzyklus, den gab es schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ja, ich glaube, da erwartet uns noch einiges und da bin ich lieber gut positioniert.
Und dann hast du uns noch zwei unbekannte Dauerbrenner mitgebracht, und zwar einmal die Compass Group. Was machen die?
Ja, das ist so ein Unternehmen, die finde ich auch so spannend. Ich mag ja Unternehmen, die so sehr kleinteilig unterwegs sind. Ne? Coca-Cola verkauft da Milliarden von Büchsen, Dosen, Flaschen. Und Compass Group macht praktisch das Gleiche. Die verkaufen 6 Milliarden Mahlzeiten im Jahr. Das ist halt ein Caterer, also nicht für deine Hochzeit, vielleicht machen die sowas auch, aber die beliefern Kantinen, also überall, wo industriell gekocht wird. Zum Beispiel ein Unternehmen könnte hingehen und sagen, du, pass auf, ist uns viel zu anstrengend hier mit unseren Mitarbeitern da immer zu kochen, übernehmt doch einfach unsere Kantine. Dann sourcen die das aus und Compass Group kommt da rein und sagt, okay, wir machen jetzt hier für euch das Essen. Die firmieren auch nicht oft unter Compass Group, sondern die haben ganz viele Unternahmen, Unterfirmen, die sie einfach aufgekauft haben. Flugzeug, wenn im Flugzeug sitzt, das Essen machen die in ganz vielen Ländern. Ja, also 6 Milliarden Mahlzeiten, da wüsste ich jetzt gar nicht, müsste man mal zählen, wie viel das am Tag ist. Und wenn die bei jedem nur ein paar Cent nur Gewinn machen, dann weißt du, wo der Gewinn herkommt, ja. Und ja, die konnte ich in Covid, also In Covid war so ein Ding, ne? Keiner geht mehr irgendwo hin, alle mussten zu Hause arbeiten, es brauchte niemand mehr eine Kantine, keiner ist mit dem Flugzeug geflogen. Also die sind jetzt nicht pleite gegangen, aber irgendwie war das, wenn du mal den langfristigen Chart anguckst, die einzige Möglichkeit, dieses Unternehmen in die Knie zu zwingen, dass die endlich mal günstig sind. Und ja, ansonsten gehe ich mal davon aus, egal welche Krise kommt, außer Lockdowns, da wird es Compass Group einfach nicht interessieren. Ja. Ich denke mal, selbst ein Lebensmittelskandal kann bei denen bloß temporär an einem Ort, maximal in einem Land irgendwie auftauchen, wenn einer schlechte Bananen gekauft hat oder so. Also es wird dieses Unternehmen nur sehr, sehr schwer ins Wanken bringen. Ja, und die habe ich seit Covid im Depot und seitdem 31% pro Jahr. Und mittlerweile hat die wieder ein sehr solides Bewertungsniveau erreicht. Ja, dass man sich mal überlegen kann, was man damit macht.
Okay. Und der zweite Wert ist die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Watsco.
Ja, ich würde die auch so aussprechen, ja.
Okay. Sind
der Deutsche. Ja. Man spricht ja als Deutscher ganz anders als die haben. Watsco, können wir auch so, wenn du willst. Also bin da offen. Das ist auch so eine Aktie, die habe ich jetzt 2018 ins Depot aufgenommen. Aber auch in Covid hat sich gezeigt, dass man zum Beispiel, auch wenn alle zu Hause bleiben, ja, die Bürotürme stehen ja trotzdem in der Innenstadt. Ja, nehmen wir mal in Frankfurt zum Beispiel oder wo auch immer auf der Welt. Oder Supermärkte mit den Kühlanlagen und so weiter. Und diese Firma betreut praktisch die Hauswartung. Das heißt, die kannst zu Hause bleiben, im Lockdown sitzen, aber das Haus, dieser Büroturm, muss weiterhin am Leben erhalten werden. Und das macht dann diese Firma. Und da hilft auch kein Lockdown, keine Pandemie. Infrastruktur muss am, ja, an dem gehalten werden. Und das macht Watsco und auch sehr, sehr zuverlässig. Seit 2018 habe ich mir aufgeschrieben, hat sie bis jetzt mit Dividende 49% pro Jahr erzielt. Also auch ein sehr solides Geschäft mit langfristigen Serviceverträgen. Ich glaube, je wichtiger dir dein Business ist, desto eher möchtest du auch verlässliche Partner haben, die sich rund um die Uhr darum kümmern, dass da nichts ausfällt.
Also 49% aufaddiert, ne? Also nicht pro Jahr. Oder?
Nee, also bei diesen Prozentangaben ist es so, ich habe eine gewisse Performance erzielt, es sind hier 290% und in dem Zeitraum runtergerechnet dann pro Jahr anteilig sind es dann 49, so rumrechne ich das.
Ah, okay, alles klar. Du Alex, also ganz lieben Dank, dass du uns hier deine Einblicke in die Strategie, die du fährst, geteilt hast. Wahnsinnig spannend und ja, von meiner Seite aus ganz lieben Dank und ich hoffe bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung und bei Interesse einfach, wie sagt man, Daumen hoch bei YouTube.
Ja, genau. Einmal hier den Like-Button drücken.